Ich würde euch ganz so anfangen, einfach als gedanklichen Einstieg, einen Text von Jörg Zink vorlesen. Es ist modern, der Ehe zu misstrauen, sie zu verachten, sie zu hassen. Das Symbol der Unfreiheit, der Langeweile und der sinnlosen Mühsal. Aber alle Weigerung, sich zu verpflichten, sich für die lange Zeit des Lebens zu versprechen, ändert nichts daran, dass dies das Glück ist, das dem Menschen zugedachte. Verlässlichkeit des Liebenden auf dem langen Weg. Vielleicht finden wir es wieder, wir Modernen, die Verängstigten, dass zwei zusammengehören für alle Zeit in den Höhen und Tiefen ihres Schicksals. Wir, denen die Angst den Weg verstellt, die Angst gebunden zu sein, ein fremdes Geschick zu berühren oder gar zu tragen. Die Angst, immer mit demselben Menschen aufzuwachen und einzuschlafen, am Tisch zu sitzen und das Haus zu bewohnen, die Angst, sich selber zu verlieren und die kleine Freiheit. Denn nirgends gilt wie hier, dass sein Leben verliert, wer es bewahren will, dass er findet, wer es hingibt.
Guten Morgen. Da kommt ein Vikar neu in eine Gemeinde und der Pfarrer macht mit ihm eine Dienstbesprechung und sie planen das Jahresprogramm durch und er sagt dann, pass auf, ich predige am Heiligabend, am Ostersonntag, am Pfingstsonntag, ich übernehme die Konfirmation und die Jubelgottesdienste und du bitte übernimmst folgende Themen. Die Frau schweige in der Gemeinde, der Zehnte und ist Ehescheidung erlaubt. Der Vikar hat Themen bekommen, mit denen er eigentlich nur verlieren kann, oder? Wer will darüber predigen? Ich versuche es heute mal und ich hoffe, dass ich ungeschoren aus dieser Situation hervorgehe. Es geht also heute um, meine Frau hat es schon erzählt, Ehe und Ehescheidung. Jesus hat sich dazu sehr deutlich geäußert und ich lese aus Markus Kapitel 11. Da kamen einige Pharisäer und fragten, darf ein Mann seine Frau aus der Ehe entlassen? Damit wollten sie ihm eine Falle stellen. Was hat Mose über die Scheidung gesagt, fragt Jesus zurück. Er hat sie erlaubt, erwiderten sie, wenn man der Frau einen Scheidebrief ausstellt. Da entgegnet Jesus, diese Anordnung gab er euch nur, weil ihr so harte Herzen habt. Aber Gott hat die Menschen von Anfang an als Mann und Frau geschaffen. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und sich an seine Frau binden. Und die beiden werden völlig eins sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden. Ist es erlaubt, eine Ehe zu scheiden? Eine heikle Frage. Und egal wie man antwortet, ich sage es nochmal, man kann eigentlich nur verlieren. Und deswegen stellen die Pharisäer Jesus diese Frage. Sie wollen ihn zu Fall bringen. Ist es erlaubt, eine Ehe zu scheiden? Wie denkst du darüber? Und diesen zwei Fragen gibt es zwei extreme Positionen. Und die eine lautet, nein, Ehescheidung ist nicht möglich. Jesus hat das ja auch gesagt. Und die andere heißt, warum denn nicht? Die Juden haben ja auch Scheidungen vollzogen. Und jetzt haben wir ein Dilemma vor uns. Wer hat recht? Jesus macht seine Position zur Ehescheidung deutlich und er geht damit hinter die Entstehung des mosaischen Gesetzes zurück. Jesus geht bis zur Schöpfung und er argumentiert, in der Schöpfung wird der Wille Gottes erkennbar. Weil Gott Mann und Frau geschaffen hat, weil sie beide ein Fleisch sind, ist eine Scheidung nicht möglich. Was nun Gott vereinigt hat, soll der Mensch nicht trennen. Die Pharisäer sagen, dass Mose die Scheidung erlaubt. Und sie betonen das gleich zweimal. Jesus setzt den Willen Gottes entgegen. Und damit steht der Wille Gottes gegen das Gesetz des Mose. Und was nun? Was gilt? Gottes Wille oder das Gesetz, das Mose geschaffen hat? Zweimal verweist Jesus auf das Gebot Gottes. Und hier zeigt sich, wie unterschiedlich die Pharisäer im Gegensatz zu Jesus denken. Die Pharisäer möchten alle Freiheiten ausreizen, alle möglichen Möglichkeiten nützen, die ihnen zur Verfügung stehen. Sie suchen ihren eigenen Vorteil. Jesus dagegen fragt nach Gott. Er will den Willen seines Vaters tun. Und das möchte ich gern von Jesus lernen. Ich möchte nach dem Willen Gottes fragen. Und darum frage ich, wie hat Gott sich das eigentlich mit der Ehe gedacht? In der Erzählung der Schöpfung entdecken wir, wie Gott sich das Miteinander von Mann und Frau denkt. Gott schafft den Menschen, heißt es da. Er hat einen Blick für seine Geschöpfe. Er merkt, dieser Mensch ist einsam. Und deswegen schafft er die Tiere, der Mensch soll die Tiere benennen, er soll sie für sie sorgen. Der Umgang mit den Tieren soll ihm die Einsamkeit nehmen, aber das gelingt nicht. Er findet in den Tieren kein Gegenüber, sie entsprechen ihm nicht. Trotz der Tiere bleibt der Mensch einsam. Und auch das bemerkt Gott. Und so nimmt er einen Teil des Menschen und schafft daraus einen zweiten. Und als Gott Adam die Eva vorstellt, fängt Adam an zu jubeln. Diesmal ist sie es. Sie ist genau wie ich. Sie gehört zu mir. Sie ist ein Stück von mir. Gott schafft den Menschen unterschiedlich. Den einen männlich und den anderen weiblich. Die beiden sind sich sehr ähnlich, aber nicht identisch und verschieden. In ihrer Unterschiedlichkeit entsprechen sie einander. Gott klont nicht. Er hat eine Freude an der Vielfalt und gerade in dieser Unterschiedlichkeit bilden Mann und Frau den Menschen. Nur als Mann und Frau entspricht der Mensch seinem Schöpfer. Gott schafft den Menschen männlich und weiblich und er verleiht ihm etwas von seiner Kreativität. Gottes Schöpferkraft macht den Menschen zum Ebenbild Gottes, nicht seine Gestalt oder sonst was. Dass Mann und Frau gemeinsam neues Leben zeugen können, das bringt sie verdächtig nahe an die Eigenschaft Gottes heran. In ihnen spiegelt sich die Kreativität Gottes. Gott ist der Schöpfer. Er lässt neues Leben entstehen. Er beteiligt den Menschen an seiner Schöpfung. Er gibt ihnen etwas von seiner Schöpfungskraft. Zusammen erfüllen Mann und Frau diesen Schöpfungsauftrag Gottes. Mann und Frau gehören in ihrer Unterschiedlichkeit zusammen. Und sie entdecken sich trotz ihrer Verschiedenheit. Luther übersetzt das so, Fleisch von meinem Fleisch und Gebein von meinem Gebein. Also so wie ich. Gott hat zwei unterschiedliche Menschen zu etwas Neuem zusammengefügt. Und weil aus den beiden etwas Neues geworden ist, soll diese Verbindung nicht mehr aufgelöst werden. Ich kann das, was der zweite Schöpfungsbericht da zeigt, sehr gut nachvollziehen. Ich erlebte es genauso. Ich hatte ein früheres Leben. Und in diesem früheren Leben gab es auch manche Frauen, denen ich begegnet bin. Aber nur bei einer habe ich mich gefragt, ob sie zu mir passt. Und nur bei einer ging es mir so, wie damals dem Adam es gegangen ist. Nur bei einer hatte ich den Eindruck, sie ist es. Die passt zu mir. Sie ist mir ein echtes Gegenüber. Ich habe damals Ingrid gefragt und gemeinsam haben wir Gott gefragt und unsere Seelsorge zu Rate gezogen. Und als unser Eindruck, dass wir zusammengehören, bestätigt wurden, haben wir uns befreundet und so sind wir ein Ehepaar geworden. Mit meiner Frau geht es mir so, wie es damals Adam mit seiner Eva erging. Ich habe mit einer großen Freude entdeckt, sie ist dieser eine Mensch, der zu mir passt. Jemand, der nicht ist, wie ich bin, aber der mich ergänzt. Eine, die mich aushält und die mich hält. Sie ist wie ein Stück von mir. Und bis heute ist das für mich eine zutiefst beglückende Erfahrung und ich werde deswegen meine Frau auch nicht mehr hergeben. Wenn sich Mann und Frau finden, wenn sie entdecken, dass sie beide zusammengehören, wenn sie sich miteinander verbinden, dann ist das etwas, was sie zutiefst glücklich macht, was sie erfüllt. Dann entsteht große Freude. Da steckt die Schaffenskraft, die Kreativität Gottes dahinter, die sich dann freisetzt. Aus den beiden wird etwas Neues und die beiden schaffen Neues. Deswegen bleiben hoffentlich Paare nicht für sich und gehen nicht in ihrer Ehe und in ihrer Familie auf. Sie bringen sich in die Gemeinde ein und in die Gesellschaft ein. Sie sind nicht sich selbst genug, sondern immer auch für andere da. Und so erfüllen sie ihren Schöpfungsauftrag. Es ist Gott, der Mann und Frau zusammenführt und etwas Neues aus ihnen macht. Gott handelt. Er ist der Schöpfer. Er kennt uns so gut, wie uns kein anderer kennt. Und er weiß ganz genau, wer zu uns passt. Wenn er zwei Menschen zu etwas Neuem zusammenfügt, sollten sie sich nicht mehr trennen. Zwei Menschen finden sich und verbinden sich. Aus ihnen wird etwas Neues. Sie werden ein Fleisch. Das konstituiert die Ehe. Unsere Ehe gehört auch übrigens ein zweites. Beide verlassen ihre Eltern. Sie beenden die engsten und intensivsten Beziehungen in ihrer Familie und geben sie für eine neue Verbindung auf. Der Ehepartner tritt an die Stelle der Eltern und der Geschwister, eine neue Familie entsteht. Wenn sich Eheleute nicht von ihrer Familie lösen, wenn nicht der Partner an die Stelle der Eltern und der Geschwister tritt, wird die Ehe scheitern. Und genauso ist es, wenn die Eltern immer wieder versuchen, in die Ehe ihrer Kinder hineinzuwirken. Das ist alles andere als hilfreich. Das tut nicht gut. Und damit sind wir beim nächsten Gedanken. Eine Ehe kommt in die Krise. Das ist überhaupt nicht ungewöhnlich. Krisen sind normal, auch in der Ehe. Wenn man seine Ehe gut pflegt und gut gestaltet, gehen Krisen üblicherweise gut aus. Manchmal aber ist das Leiden so groß, dass nur eine Trennung den Schaden begrenzen kann. Das Thema Scheidung ist ja umstritten. Das war auch zur Zeit Jesu so. Nur die Verhältnisse waren anders als heute. Man könnte auch sagen, die Frau damals hatte das Nachsehen, sie war eindeutig der Verlierer. Die Frage, ob ein Mann seine Frau entlassen kann, war in Israel geklärt. Die rabbinische Tradition legt Gott in den Mund: Israel habe ich Scheidung gegeben, aber ich habe die Scheidung nicht unter die Völker gegeben. Das zeichnet sie aus, sie dürfen sich scheiden lassen, die anderen nicht. Israel gedachte also, Gott bevorzugt uns mit der Scheidung gegenüber allen anderen. Auf die Spitze getrieben konnten Rabbiner sogar sagen, Gott hat seinen Namen mit der Ehescheidung vereinigt. In Israel war die Ehescheidung möglich. Der Mann konnte seine Frau entlassen, wenn er ihr einen Scheidebrief aushändigte. Und so steht es im mosaischen Gesetz, das heißt dort, ein Mann kann seine Frau entlassen, wenn sie keine Gunst in seinen Augen findet, weil er etwas Anstößiges an ihr gefunden hat. Bis heute weiß man nicht, was mit dem Anstößigen gemeint ist, und die Meinung der Rabbiner gehen darüber sehr stark auseinander. Die entscheidende Frage ist also die: Was ist das Schandbare, das eine Scheidung rechtfertigt? Drei Stimmen von drei Rabbinern machen deutlich, wie unsicher der Boden ist, auf dem wir uns da befinden. Rabbi Shamanya versteht unter dem Anstößigen die Unzucht. Und das wäre die Linie, die auch Jesus vertritt. Er sagt, keiner soll sich scheiden lassen, es sei denn aus Unzucht. Rabbi Hillel sagt, etwas Schandbares ist auch dann geschehen, wenn sie seine Speise hat anbrennen lassen. Ja, es kommt noch schlimmer. Und Rabbi Akiba, vielleicht kennen wir diese Namen sogar, geht einen Schritt weiter. Er behauptet, ein Mann habe etwas Schandbares an seiner Frau entdeckt, wenn er eine andere findet, die schöner ist als sie. Das waren die Gründe für Scheidung. Mose hat sie erlaubt. Gottes Wille ist aber, dass das, was er zusammenfügt, nicht getrennt wird. Und damit ist klar, dass eine Scheidung eine Notordnung ist. Scheidung ist niemals der Normalfall und deswegen auch nicht die Regel. Wann immer eine Ehe geschieden wird, widerspricht das dem Willen Gottes. Mose hat um unserer harten Herzen willen eine Ausnahmeregelung geduldet. Ausnahme bleibt Ausnahme und Notordnung bleibt Notordnung. Gott will nicht, dass die Ehe aufgelöst wird. Und nun ist es aber in unserer Welt so, dass nicht pausenlos der Wille Gottes geschieht. Laufend brechen wir das Gebot Gottes. Und selbst wenn wir sagen, wir nehmen den Willen Gottes ernst, sind wir davon gar nicht ausgenommen. Wir sind alle miteinander Sünder. Und weil wir miteinander Sünder sind, gibt es eben auch keine perfekten Ehen. Wir sind Sünder. Wir alle entsprechen nicht dem Willen Gottes. Und das ist eine Tatsache, die so ernst ist, dass Gott dafür seinen Sohn in den Tod gibt. Jesus stirbt für unsere Schuld, weil wir es nicht hinbekommen. Aber zugleich bedeutet das auch, Vergebung ist möglich. Gott hält uns nicht auf unserem Fehlverhalten fest, er befreit uns. Er vergibt und Vergebung ermöglicht immer ein neues Leben. Und solltest du geschieden sein, dann höre dieses Wort als ein Wort der Hoffnung, das Gott dir zuspricht. Du bist nicht verloren, wenn du geschieden bist. Du musst nicht in deiner Schuld hängen bleiben. Jesus vergibt dir und so macht er dich für eine neue Beziehung frei. Denn Gott möchte, dass du lebst, dass sich dein Leben entfaltet und dass du ihm wieder schöpferisch dienst. Ich möchte noch drei Tipps geben für Menschen, die aus einer zerbrochenen Beziehung kommen. Das erste, nimm dir genügend Zeit, dass das in dir heilen kann, was durch die Trennung zerbrochen ist. Wenn du zu schnell eine neue Beziehung eingehst, wirst du wieder scheitern. Du bringst dich und deine Probleme immer mit. Glaube nicht, eine Scheidung mache es leichter oder mache gar die Vergangenheit ungeschehen. Das ist dein Irrtum. Wenn du nicht bereit bist, das, was war, zu bearbeiten, zu klären, aus der Welt zu schaffen, dann wird die neue Beziehung genauso zerbrechen, wie die alte zerbrochen ist. Das Zweite, erzwinge eine neue Beziehung nicht mit Gewalt. Warte auf das Signal Gottes, rede mit ihm, bleibe im Gespräch mit einem Seelsorger. Als Gemeinde sind wir dazu da, dass wir uns auch in schwierigen Zeiten begleiten. Wir wünschen uns doch, dass die neue Beziehung gelingt. Also höre bitte auf den Rat deiner Geschwister. Das Dritte. Versuche dir selber auf die Schliche zu kommen. Welche deiner Haltungen, deiner Verhaltensweisen und so weiter und so fort haben deine letzte Beziehung belastet und zur Trennung geführt? Der andere ist nie alleine schuld. Ihr seid beide aneinander und auch Gott gegenüber schuldig geworden. Kläre bitte deinen Anteil mit deinem Seelsorger, vielleicht sogar mit einem Berater. Du bringst deine Probleme immer mit, auch in die neue Beziehung. Und wenn dir nicht bewusst ist, welche deine Anteile sind, wenn du dich um die Arbeit drückst, deine Anteile zu bearbeiten, dann wird deine neue Beziehung an der gleichen Stelle wieder zerbrechen. Und noch vier Tipps für eine gelingende Ehe. Haben wir noch Zeit dafür? Ich bin jetzt so frei und mach's einfach. Warte bitte nicht, bis die Ehe zerrüttet ist. Dann ist es in der Regel zu spät. Versucht als Ehepaar miteinander im Gespräch zu sein. Teilt euch einander mit. Nennt eure Ängste, eure Sorgen, eure Bedürfnisse, eure Gefühle. Und wenn ihr nicht mehr miteinander reden könnt, dann sucht euch doch bitte Hilfe von außen. Das Gespräch gelingt leichter, wenn ein Vermittler zwischen euch steht und der euch hilft, einander wieder zu verstehen. Eine Ehe gelingt nie automatisch. Das ist ein Irrtum. Sie will bewusst gestaltet werden. Und wer nichts für seine Ehe tut, der braucht auch nichts davon zu erwarten. Macht euch Gedanken, wie ihr die Liebe frisch und lebendig halten könnt. Und überlegt euch, wie ihr einander eine Freude macht. Schafft Höhepunkte im Alltag. Das sind die Farbtupfer im Einerlei des normalen Lebens. Und bleibt in eurer Ehe bitte nicht allein. Größter Fehler, sich abzuschotten. Schottet euch bitte nicht ab. Pflegt gemeinsam Freundschaften. Plant Aktivitäten. Schafft gemeinsame Erlebnisse. Aber ihr müsst auch nicht ständig beieinander hängen. Jeder von euch ist doch eine eigenständige Persönlichkeit. Versucht miteinander abzusprechen, wo, wann und wie viel Freiräume jeder von euch braucht und bekommt. Das vierte, nehmt an Seminaren teil, die euch helfen, eure Ehe zu gestalten und besser, euch selbst besser zu verstehen. Wenn ihr ein Eheseminar besucht, weil es kriselt, ist es in der Regel zu spät. Eheseminare wirken vorbeugend. Sie helfen, damit man mit den Konflikten besser umgehen kann, die kommen werden. Also nützt bitte diese Angebote und wartet nicht, bis es zu spät ist. Und wenn ihr Fragen habt, kommt bitte zu mir. Amen. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du Mann und Frau geschaffen hast, dass du Mann und Frau füreinander und aufeinander zugeschaffen hast und dass du sie ausgerüstet hast mit deiner Schöpferkraft, mit deiner Kreativität. Ich danke dir, dass du aus zwei ein Neues geschaffen hast. Etwas ganz Neues, dass etwas von deiner Kreativität, von deiner Größe und deiner Schönheit in dieser Welt auch darstellen kann. Ich möchte dich bitten für unsere Beziehungen und unsere Ehen, dass sie das sind. Und wir wollen sie wirklich führen in deinem Namen, so dass wir damit dir die Ehre geben. Verzeih uns bitte, wo wir immer wieder deine Gebote auch mit Füßen treten und nicht ernst nehmen, was du uns sagst. Hilf uns dazu, so zu leben, dass es dir und uns auch in der Beziehung gut tut. Ich möchte dich bitten, dass du uns gebrauchst, auch über das hinaus, nicht nur für uns und unsere Ehen und Beziehungen, sondern auch für andere Menschen. Dass etwas von deiner Schöpferkraft, von deiner Kreativität auch in diese Welt hineinfließt, in unsere Gemeinden, in unsere Gesellschaft, wo auch immer du uns haben möchtest. Bewahr uns davor, bei uns zu bleiben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns segnest im Umgang miteinander, dass du uns klug und weise machst, dass wir uns so begegnen, dass wir uns achten und ehren, dass die Liebe frisch und lebendig bleibt und unsere Beziehung auch ja, so, dass wir gerne darin leben. Und für die, die das nicht so erleben können und die Scheiterung erleben mussten, wollen dich bitten, dass du an ihnen handelst, ihnen vergibst und sie zu einer neuen Beziehung befreist. Danke, dass du das tun kannst und willst. Amen.